Das ist Pixel Popcorn, der Videospiel- und Filmpodcast.
Get ready.
Präsentiert von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Pixel Popcorn Podcast mit mir, dem Dominik. Nach unserem ersten Podcast über epische Filme lief dann auch endlich Dune Part 2 im Kino an. Darüber werden wir heute sprechen. Außerdem fand mittlerweile wieder die alljährliche Oscar-Verleihung statt. Auch heute habe ich mir dazu wieder Nils Ganzmann mit ins Studio eingeladen. Nils, mich interessiert gleich zu Beginn mal, hat sich denn deine Meinung geändert, nachdem du den zweiten Teil jetzt im Kino angesehen hast zu Dune?
Ja, Dune 2, nochmal zum Rekapitulieren vielleicht. Der erste Teil hat mir nicht so gut gefallen. Das habe ich auch in der ersten Podcast-Folge ein bisschen länger ausgeführt. Yes. Und deswegen war ich jetzt ganz gespannt auf den zweiten Teil, ob sich da meine Meinung ändert, da ich den zweiten Teil im Gegensatz zum ersten jetzt auch im Kino gesehen habe. Und ich muss schon sagen, als der Abspann lief, ich war schon ein bisschen gehypt, kann man sagen. Also er hat mir deutlich besser gefallen als der erste, was vor allem auch an der ersten Hälfte des Films lag. Mhm. Weil im ersten Teil hatte ich einfach das Gefühl, dass dieses Riesenuniversum mit diesen ganzen Fraktionen, Atreides, Harkonnen, der Kaiser und so weiter, musste logischerweise auf Filmlänge sehr schnell eingeführt werden. Und deswegen hat sich das ein bisschen gerusht angefühlt. Und jetzt im zweiten Teil hatte ich das Gefühl, das ganze Grundkonstrukt steht, die Fraktionen stehen. Und jetzt konnte man sich in der ersten Filmhälfte mal wirklich auch auf ein paar Details fokussieren. Nämlich wie Paul bei den Fremen sich einlebt und die näher kennenlernt.
Das hatte ja beim ersten Teil sehr gefehlt, diese Entwicklung oder diese Zusatzinfos zu Paul Atreides. Das hast du also im zweiten Teil auch bekommen. Wie bist du denn insgesamt mit der Darstellung von der Fremenwelt zufrieden? Also meines Empfindens nach, ich hätte da gern noch einiges mehr gesehen, zum Beispiel wie es in dieser großen Hauptstadt, in dem Siege Tomre oder wie es geheißen hat, wie es da so abläuft, weil Denis Villeneuve hat ja eher so ein Händchen, dass es eher die Settings ein bisschen steril ist und ein bisschen, dass da nicht so viel los ist. Hat auch gepasst, finde ich. Aber ich hätte gern noch von ihrer Lebensweise so ein bisschen was gesehen, wo sie ihre Sachen herbekommen, Nahrungsmittel und sowas.
Absolut. Je mehr, desto besser, sage ich da bei diesen ganzen Details auf jeden Fall, weil das macht dann für mich so ein Universum auch wirklich nochmal interessanter auf einer anderen Ebene. Je mehr ich auch ins Detail reingehe, und da hast du schon recht, hätte man mehr machen können, aber man hat halt wieder nur die Länge von knapp 3 Stunden oder wie lange er war. Das stimmt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich fand eben das Character-Building von Paul dann im zweiten Teil schon wesentlich besser. Was mich aber immer verwundert hat, war, ich glaube, im zweiten Teil, ich habe nicht mitgezählt, wie viele die von diesen Vibrationsgeräten, die eingesetzt haben, um den Wurm anzulocken.
Das ist mir auch sehr aufgefallen.
Muss 7-8 Mal gewesen sein.
Ja, schon fast
sein.
Inflationär eingesetzt, wo ich mir dachte, oh, schon wieder dieses Ding. Aber es hat ja trotzdem immer noch Spaß gemacht, das zu sehen, weil es ist halt ein cooler
Feature, Sound.
Ein cooles Gimmick. Ja, und der Sound sowieso ist sowieso wieder brachial im zweiten Teil. Obwohl wir sagen müssen, also wir sagen mal dazu, wir haben es zusammen im Kino halt angeschaut in Amberg. Und ja, meines Empfindens nach war der Sound, glaube ich, ein bisschen zu laut eingestellt, weil diese Szene, wo er auf einen Sandwurm geritten ist, da hat es ein bisschen gekratzt. Also das ist dir jetzt nicht aufgefallen. Nee. Ich hatte den ja zuvor im Ginger-Jitter in Nürnberg angesehen. Also ich weiß, was halt da abging beim Sound. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, ja okay, so ein bisschen laut, ein bisschen gekratzt. Hat jetzt aber nicht so gestört, weil ich habe die danach gefragt, ist dir das aufgefallen? Nö.
Nee, also, ich dachte einfach, das gehört zum Sounddesign dazu. Das sind vielleicht diese Sandkörner, die da irgendwie vielleicht auch an der Brille von Paul irgendwie entlang kratzen. Deswegen, das hat mich jetzt nicht groß gestört,
nee. Nee, aber insgesamt, also soundtechnisch 1A, Bildgewalt brauchen wir ja gar nicht reden. Da haben sich auch einige Bilder, glaube ich, in meinen Kopf eingebrannt. Klar, am Anfang, wo sie, die hatten ja kein Jetpack an, diese Sadowker. Truppen, die da auf dem Berg dann hochgejumpt oder hochgeflogen, hochgeschwebt sind, das war ja ohne Jetpack. Da habe ich gar keine Ahnung, wie das funktioniert.
Ja, es war schon so eine Art Jetpack, oder? Halt so ein Anti-Gravity-Ding, weil sie haben sich immer so entlang gehangelt an diesem großen Felsen dann.
Hat auf jeden Fall mega gut ausgesehen. Ja, wie sie es dann letztendlich gemacht haben oder wie die Technik dahinter funktioniert, das ist jetzt mal sekundär auf jeden Fall. Ich muss sagen, also ich habe mit ein paar anderen geredet, die haben ja gemeint, so das letzte Drittel hat denen am meisten gefallen. Mhm. Da hat es halt ordentlich geknallt. Und ja, sind dann ein paar Leutchen gestorben. Keine Ahnung, ob die da so sadistisch veranlagt sind, dass sie das gerne sehen wollen. Hat alles sehr gut ausgesehen, ne? Aber du hast auch schon gesagt, so ja, diese ganze entschleunigte Erzählweise, die ersten zwei Stunden, dass du dann noch mehr in die Lore, in die Welt eintauchst auf Arrakis und so weiter, aber auch, dass wir auf dem Planeten von den Harkonnens sind, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und auch, wie gesagt, diese Bilder einfach, die sich in deinen Kopf einbrennen, wo sie auf die, wo diese schwarze Sonne, wir sind doch in dieser Arena, genau, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil es gibt bestimmt noch welche, die schauen das an.
Aber ich glaube, die sind dann falsch in diesem Podcast oder in dieser Folge zumindest.
Ja, kann gut sein, dass sie da gar nicht zuhören wollen. Auf jeden Fall diese schwarze Sonne, die da in die Arena da rein, ja, prallt, so, die, wenn sie da in dieser prallen schwarzen Sonne, in dieser gleißenden schwarzen Sonne kämpfen, oder in dieser weißen, muss man eigentlich sagen, weil alles mehr oder weniger schwarz-weiß ist.
Durch die Sonne, oder? Ja, ja, weil ich dachte erst, ob die sich angemalt haben.
Nee, ist durch die Sonne, genau.
Ist durch die Sonne, okay.
Keine Ahnung, wie sie es gedreht haben. Also die Sättigung haben sie auf jeden Fall nicht einfach so bloß runtergeschraubt. Da ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr an Bearbeitung da notwendig, dass man das da machen kann. Oder filmtechnisch. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Auf jeden Fall schaut es überragend aus. Genau.
Ich habe schon gesagt, das Character-Building von Paul hat mir wesentlich besser gefallen. Und ich konnte jetzt auch ich will jetzt nicht sagen eine enge Bindung, weil das ist es weiterhin nicht, aber eine engere Bindung als im ersten Teil zu ihm aufbauen. Was für mich immer noch so ein bisschen nicht greifbar ist, ist die Beziehung zwischen Paul und seiner Mutter. Also, die war schon im ersten Teil, teilweise dachte man sich, ja, ist schon irgendwie eng die Bindung, aber dann auch wieder sehr distanziert. Ja. Und im zweiten Teil ist es ja nach dem Beginn, wo sie wieder zusammen waren und dann angegriffen werden, sieht man sie kaum noch zusammen in einem Shot. Und immer wenn man sie sieht, ist es so, nicht als würden sich Sohn und Mutter treffen, sondern irgendwie, ja, vielleicht entfernte Bekannte. Ganz, ganz seltsam, aber das könnte für mich auch gewollt sein, da ja die Mutter durch das Trinken dieses Wurm,
das Wurmflüssigkeit, Wasser des Lebens oder wie sie es benannt haben.
Ja, der da dann auch irgendwie so einen Knacks dann weg. Also hat sie vorher schon, aber jetzt nochmal einen größeren Knacks. Vielleicht war das auch gewollt, ja.
Sie kann jetzt auch mit der Tochter sprechen, was, keine Ahnung. Ich habe nicht das Buch gelesen, du hast es auch nicht gelesen.
Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die es gelesen haben.
Okay, und was haben die den Film schon gesehen?
Ja.
Was meinen die denn?
Ist ganz interessant, weil es doch einige Unterschiede gibt zwischen Buch und Film in der Storyline. Wenn wir bei der Tochter bleiben, es ist dann wohl im Buch so, dass die Tochter geboren wird und dann selbst als Säugling schon spricht wie ein erwachsener Mensch und dann Leute herumkommandiert und so weiter. Und es wurde wohl auch im ersten Dune-Film von 1984 hatte man das auch verfilmt. Also da war dann ein Säugling im Film, der dann gesprochen hat. Und das, glaube ich, wird es in Dune, in dieser neuen Verfilmung, nicht geben. Ich denke mal, im dritten Teil erwartet uns dann wahrscheinlich ein Timeskip. Weil man hat ja die erwachsene Tochter schon gesehen.
Ja, ja.
Genau. Und ich denke, zu diesem Alter wird man dann springen in der Zeit. Und weil ich glaube nicht, dass sie nochmal einen Säugling vor die Kamera packen, weil es soll wohl höchst in diesem ersten Film höchst skurril gewesen sein.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr weird vorstellen, wenn das so ein Säugling ist, was da hier die Leute rumkommandiert und dann halt redet wie ein ganz normaler Erwachsener.
Ja, und auch ein großer Unterschied war, der, wie sagt man, Berater von Leto Atreides aus dem ersten Teil, also der Typ mit diesen weißen Augen.
Ja, ja, ich habe den Namen gerade auch nicht
parat. Tufir oder irgendwie sowas, irgendwie so hieß er. Der spielte wohl im Buch eine sehr große Rolle. Also der wurde dann wohl vom Kaiser entführt und oder von Harkonnen entführt und da gab es dann einen riesen Plot. Den hat man komplett gestrichen. Also er kommt ja im zweiten Film überhaupt nicht mehr vor.
Nee, der ist ja weg.
Genau. Und da hat sich wohl Denis Villeneuve auch dazu geäußert und hat gesagt, er findet die Figur eigentlich super spannend. Aber er hat den ganzen Dune-Epos mehr um die Schwesterschaft gedreht. Also nicht dann um diesen Charakter.
Die Bene Gesserit,
genau. Und hat dafür sich da bewusst dazu entschieden, den Charakter zu streichen.
Ja. Ist vielleicht da gar nicht so schlecht, weil ich ja gehört habe, dass zu den Bene Gesserit, da kommt ja ein oder soll ein Prequel rauskommen.
Ich würde mal sagen, es wäre auf jeden Fall, was heißt sinnvoll, aber es würde wahrscheinlich viele Unklarheiten, die jetzt natürlich noch bestehen, um diese geheimnisvolle Schwesterschaft, wie die entstanden ist, wie die es geschafft hat, die ganzen verschiedenen Häuser zu kontrollieren und da die Strippen hinter den Kulissen zu ziehen, wie die entstanden sind, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren.
Ja, ich würde mir das auch gerne anschauen. Ich bin gespannt, wo es laufen wird.
Also
gespannt. Auf welcher Streaming-Plattform?
Also Serie, kein Film.
Serie kommt.
Serie?
Ja. Mhm.
Okay. Ist da schon irgendwas Release-mäßig?
Also, ich habe noch keine Ahnung, ob das schon angefangen hat oder nicht.
Also. Ja, wahrscheinlich jetzt eh schwierig mit den ganzen Streiks und so. Aber ich muss sagen, Dune 2, wie gesagt, ich würde mich weiterhin nicht als Fan bezeichnen, aber mir hat der zweite schon wesentlich besser gefallen. Allerdings gibt es auch einige Szenen in dem Film, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein, wenn das Gehirn dann nochmal so rekapituliert, was da so passiert ist, wo ich sagen muss, hä?
Ich kann mich noch erinnern, das war eine der ersten Szenen, wo sich Paul und die Mama irgendwie verstecken und dann fallen so die Sadako- oder Harkonnen-Truppen so vom Himmel runter, ne? Sind dann so tot und einer überlebt halt dann aus Gründen, keine Ahnung, und Paul greift den halt an. Die Mutter ist derweil nicht mehr in Sicht, also die hat sich verpieselt, keine Ahnung.
Die war hinter ihm, glaube ich.
Ja, genau.
Sehr weit hinter ihm.
Also Paul überwältigt dann diesen Soldaten eben und hinter ihm taucht dann noch ein weiterer auf.
Also eigentlich noch mal weiter entfernt von der Mutter.
Genau, noch weiter entfernt. Und ja, der zielt halt auf Paul dann und dann in letzter Sekunde erscheint halt die Mama hinter dem Soldaten und ja, killt ihn halt, um Paul halt zu retten. Und dann habe ich zu dir so rübergeguckt und dann so, wie kommt er denn da, oder wie kommt sie denn so schnell hinter den Soldaten?
Es geht nicht. Also zeitlich macht sie, ist jetzt kein Usain Bolt. Also vor allem im Sand wird sie da nicht hingesprintet. Die ist einfach gespawnt.
Ja, die ist einfach gespawnt, ja.
Ja. Ich habe mir da auch ein bisschen was aufgeschrieben, weil es doch einige Szenen waren und ich würde da eigentlich mit der fragwürdigsten Storyline oder Sub-Storyline überhaupt im ganzen Film anfangen wollen, nämlich die ganze Person Gurney.
Gurney Halleck?
Ja. Der wieder aufgetaucht ist in der zweiten Filmhälfte und gesagt hat, ja, ich war jetzt da nach der Schlacht im ersten Teil ein bisschen als Schmuggler unterwegs. Ich wurde zwar von den Harkonnen festgenommen, aber ich habe da mit denen was ausgehandelt. Ja? Und jetzt bin ich hier auf Arrakis als Schmuggler unterwegs. Der Chef der Armee der Atreides wird freigelassen von den Harkonnen, die alle ihre Gegner abgemeuchelt haben, denn niemand darf von dieser Schlacht jemals erfahren, dass der Kaiser da geholfen hat. Ja. Aber der gefangen genommene Chef der Armee hat was ausgehandelt und ist jetzt auf einmal Schmuggler unterwegs.
Ich glaube, Waffenmeister ist der Begriff, wenn du es genau wissen willst.
Waffenmeister, ja.
Ja, ja, ist halt so, ja.
Aber auf jeden Fall ein hochrangiger im Militärstab. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, da dachte ich mir erst so, ja, hier ist er wieder. Und dann mit dieser Erklärung, ja, wir haben da so einen Deal ausgehandelt. Irgendwie haben wir gedacht so, die Harkonnen mit dir machen einen Deal. Die sollen uns alle killen, alle. Mhm. Aber nee, Gurney Halleck, der Waffenmeister, mit dem natürlich nicht, den lassen sie am Leben.
Ja. Und dann muss ich auch sagen, ich war dann natürlich, ich habe mir gedacht, das ist ja so abstrus, der ist doch sicherlich ist ein Spion.
Ja.
Oder irgendwie Shapeshifting, der hat, in Wahrheit ist es irgendwer von den Harkonnen, hat sich da irgendwie verwandelt in den, irgendwie sowas dachte ich mir. Nö, das ist einfach nicht. Und was ich auch nicht verstanden habe, vielleicht kommt es dann im dritten Teil, das habe ich noch im ersten Teil auch gesagt, vielleicht kommt es im zweiten Teil. was hat er denn überhaupt für eine Rolle gehabt in dem Film? Also welchen Einfluss hatte er auf die Geschichte des Films? Er war doch immer nur dabei.
Also auf die Geschichte jetzt nicht wirklich. Er hat Paul halt das Kämpfen beigebracht. Das ist auch wichtig, das zu wissen, dass er das halt kann und von ihm gelernt hat. Aber wie du ja gesagt hast, für die Geschichte, für den zweiten Teil jetzt, dass er da in der und der Szene dabei war, ist er total irrelevant eigentlich. Der trägt nichts.
Mir fällt gerade was ein. Doch, er ist schon relevant. Denn er hat ja ihnen das Atomwaffenarsenal gezeigt.
Ach so, okay.
Aber das wurde, glaube ich, auch heißer gekocht. Das als es am Ende war, weil die haben da die drei Raketen in diesen Berg reingejagt und dann war da ein bisschen Staub.
Ja, beim ersten Mal schauen dachte ich so, ja, es sind halt normale Raketen, bis mir dann gekommen ist, ach nee, das müssen doch diese Nuklearsprengköpfe eigentlich sein. Und da ist die Explosion eher so, naja, explodiert halt was.
Ja,
und,
also das ist nämlich auch der nächste Punkt, habe ich auch nicht verstanden. Wann haben die Atreides bitte die Atomwaffen nach Arrakis gebracht? Die haben ja da einen riesen Bunker gebaut.
Ja, ja.
Hochmodern, das geht da ewig weit in den Berg rein. Weil so wie ich es im ersten Teil verstanden habe, war das so, ja, bevor dann alle gekommen sind, hatten die so 2-3 Scout-Troops, die so ein bisschen sich den Planeten angeguckt haben.
Genau.
Die werden sicherlich nicht die ganzen Atomsprengköpfe dabei gehabt haben. Und dann, als der ganze Rest kam, hat es gefühlt 48 Stunden gedauert, bevor alle abgeschlachtet wurden.
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht steht es auch im Buch. Ich weiß es nicht. Habe ich mir auch gedacht, so, ja, das müssen wir jetzt wohl einfach als Zuschauer hinnehmen, dass die da schon von vornherein auf dem Planeten halt waren. Das ist eine sehr gute, sehr guter Hinweis.
Ich drehe mal kurz mein Blatt.
Na, ich habe da einfach damit abgefunden, weil letztendlich habe ich mir gedacht, es ist Science Fiction, wir dürfen da nicht alles für voll nehmen halt, weil sonst wäre ja Star Wars einfach total hinfällig, wenn es um sowas geht. Ne? Also da kann ich da schon ein Auge zudrücken. Aber es ist auch gut, dass du das ansprichst, weil ich mag solche Logikfehler einfach. So Plotholes auch.
Ja, also vor allem, ich denke mir halt, wenn du das dann so groß aufziehst und das Plothole, sag ich mal, in Kauf nimmst mit diesen Atomraketen, dann muss für mich mit denen mehr passieren, außer dass sie ein bisschen Staub aufwirbeln. So, also
wie gesagt, vielleicht steht da im Buch ein bisschen mehr. Das war ja mehr so Beiwerk zu dem großen Angriff, was ein bisschen Ablenkung eigentlich für Ablenkung sorgen sollte, bevor es dann zum großen Angriff halt kam letztendlich. Mehr war das dann auch nicht mit den Atomwaffen.
Mhm. Eine Sache, die mir auch im Nachhinein erst noch gekommen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, als Paul dann im Süden war und dann zum großen, ja, sag ich mal, Gott aufgestiegen ist da und die ganzen religiösen Fanatiker sich ihm angeschlossen haben, hat er ja eine Nachricht an den Imperator geschickt.
Ja.
Mit so einer, ja, Schriftrolle mehr oder weniger, so einer silbernen, wo sowas drauf
stand. Ja, genau.
Wie hat er diese Schriftrolle von Arrakis zum Imperator gebracht?
Keine Ahnung.
Gibt es da vielleicht irgendeinen Postboten, der da auch mal bei den Fremen vorbeischaut und dann intergalaktisch da die Dinger verteilt?
Das kann ich dir nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, das passiert ja in Minuten, so, ne, im Film.
Im Film, ja.
Diese Timeline, während, also die echte Timeline auf Dune, das erstreckt sich ja über Jahre, wie sich das da alles entwickelt hat. Zumindest steht es im Buch so. Das kann ich da sagen, weil ich das selber in einem Video gesehen habe. Da war das gleiche, ja, der gleiche Logikfehler, das gleiche Streitthema halt, wie das so schnell sein kann, warum passiert das, warum sind die dann gleich dort, solche Sachen. Also da kann man auch Game of Thrones zum Beispiel als Beispiel nehmen, an einem Tag sind die Charaktere da, dann sind sie da, dann da. Das erstreckt sich eigentlich über Monate, weil die sind ja auch nur auf Pferden unterwegs, ne, oder zu Fuß halt. Und da funktioniert es halt auch nicht so schnell. Also das muss man halt auch, ja, einfach so akzeptieren, wie es halt ist.
Ja.
Sollte man.
So eine zusammengeschobene Timeline ist ja das eine, aber mir geht es jetzt gar nicht um den Faktor Zeit, sondern mir geht es um den Faktor Kausalität. Also wie kriegst du als Paul Atreides, als, sag ich mal, Rebellenanführer, wenn man jetzt auch mit Star Wars irgendwie sein will, du hockst da auf deinem Wüstenplaneten, drückst da das Siegel von einem eigentlich totgeglaubten Haus auf deine Schriftrolle. Und wie soll es gehen, dass du diese Schriftrolle nicht nur vom Planeten runterbringst, sondern dann auch zum Imperator bringst, der keine Ahnung in welcher Galaxie
hat? Ja, ja.
Also, wie soll das faktisch funktionieren? Weil selbst wenn es irgendjemanden geben würde, der ja für diesen Postdienst verantwortlich ist, wenn er diese Schriftrolle sieht mit dem Logo der Atreides, der keine Ahnung, was der mit der Schriftrolle macht. Also, weil jeder denkt, er ist tot.
Tja, vielleicht unter Todesstrafe. Wenn du es liest, bist weg.
Ja, aber ja, vielleicht.
Wir wissen es nicht. Vielleicht steht es auch im Buch. Vielleicht sollte man tatsächlich mal das Buch lesen.
Vielleicht sollte man tatsächlich mal das Buch
lesen. Für diese Feinheiten.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist gar nicht verkehrt. Ich habe da in der ersten Folge auch ein Zitat angerissen oder gesagt, dass der Regisseur so ungefähr gesagt haben soll, ja, dass Dialoge im Film unwichtig sind. Ich habe mir das nochmal rausgesucht von Denis Villeneuve. Er hat nämlich gesagt, Dialoge sind etwas für Theater und Fernsehen. Ich erinnere mich an Filme nicht wegen einer guten Zeile, sondern wegen eines starken Bildes. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Dialoge.
Okay, das ist schon eine mutige Aussage auf jeden Fall.
Würdest du der Aussage zustimmen?
Nein, würde ich nicht zustimmen, weil ich finde Dialoge genauso wichtig wie Szenenbild an sich und wie tolle Bilder. Es gehört für mich dazu. Ohne tolle Dialoge funktioniert für mich der Film halt nicht. Die Dialoge müssen mir schon was erklären. Es gibt immer diesen Begriff Show, Don't Tell, ich weiß. Aber ein bisschen Exposition muss trotzdem sein.
Fandest du Dialoge in Dune 2 gut?
Die Dialoge? Fand es jetzt nicht herausragend, haben mich aber auch nicht gelangweilt. Also hat eigentlich immer dazu gepasst.
Ja, ja schon. Also die haben die Story halt vorangetrieben, sage ich mal. Dazu waren sie gut, aber wenn man vergleicht das Bildmaterial, was man sieht, mit dem Dialogmaterial, dann fällt die Dialoge.
Ja, Dialoge fallen auf jeden Fall dann über. Es sind auf jeden Fall schlechter. Ich muss aber sagen, ich könnte dir keine Zeile jetzt zitieren, die mich noch immer im Kopf geblieben ist, muss ich sagen. Auch nach dieser tollen Ansprache von Paul dann im Süden von Arrakis, wo er dann reinmarschiert ist, ey, ihr könnt nichts gegen mich, keiner kann mich hier richten oder irgendwas. War schon toll, ich kann es dir aber nicht eins zu eins wiedergeben. Wenn ich da andere Filme anschaue, da bleiben mir die Zitate noch jahrelang im Kopf. Vielleicht muss ich Dune 2 ja öfters einfach sehen, dass mir sowas auffällt, solche krassen One-Liner, sage ich schon mal. Ist ja im Englischen immer so, 4 ist der Mindkiller, das ist mir in den Sinn. Im Sinn geblieben, weil es die Mutter oft gesagt hat, im ersten, im zweiten, ja. Genau. Also, kannst du auf Deutsch gar nicht gerade wieder. Die Angst ist der.
Ja, lähmt halt einfach.
Ja, irgendwie sowas, genau, vom Sinn her. Ja, das ist mir im Sinn geblieben, aber sonst kann ich dir kein Zitat nennen, gerade keine Line aus dem Film, was mich nachhaltig da beeindruckt hätte.
Ich habe jetzt auch nochmal an die, sag ich mal, Schlussszene mehr oder weniger gedacht, da im Palast von Arrakeen, wo dann Paul vor dem Imperator steht. Also wortwörtlich, was er da gesagt hat. Nee.
Keine Ahnung. Ich muss mal kurz einwerfen. Lisan Al-Ghaib ist mir im Sinn gekommen.
Ja, aber
das hören wir ja auch 100 Mal. Lisan Al-Ghaib.
Das kann man jetzt nicht als gute Line verkaufen.
Nee, also, aber es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Usul. Solche Sachen.
Ja, aber ja, es ging halt viel um diesen religiösen Fanatismus in dem Film. Wahrscheinlich sicherlich auch ein bisschen aus der echten Welt entlehnt, sage ich mal. Fand ich schon spannend, aber es war mir dann, ab einem gewissen Punkt dachte ich mir auch, ja, ich hab's jetzt verstanden, ihr findet den alle ganz toll.
Ja, na, ich fand's dann gen Ende hin, dann ist es ein bisschen amüsant eigentlich, dass, mir fällt der Name jetzt nicht ein, von dem Fremen, Stilgar, ja. Der hat ja zu jedem Pups, was Paul da gesagt hat. Ja, er hat geatmet. Lisan Al-Ghaib, er ist der Auserwählte. So steht jetzt geschrieben. Mm. Also bei jedem Ding, da dachte ich mir am Ende dann auch, ja, es ist schon mal wirklich gut. Also vielleicht ist Fanatismus wirklich so manchmal in so einer Extreme, wo die Gläubige halt wirklich alles glauben, was der Messias halt ihnen prophezeit oder prophezeit hat, kann ich mir auch gut vorstellen. Und das ist vielleicht auch eine Anspielung halt auf die wirkliche Welt von uns ist, wie du gesagt hast, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber sowas bleibt halt im Kopf, wenn ich zum 100. Mal also Lisan Al-Ghaib höre, dann glaube ich schon selber fast dran, weißt du, ich will auch dann dran glauben. Und wenn die Ansprache dann kommt, dann stehst auf im Kino, ja, Paul, unser Messias, zeig's allen.
Ja, man hofft ja dann auch irgendwie, dass er immer das schafft, was quasi prophezeit wurde. Ja. Man fiebert da schon so ein bisschen mit und denkt sich jetzt, fällt jetzt die Fassade zusammen von diesem Heilsbringer oder schafft es wieder?
Ja.
Und es ist ja so, bis zum Ende vom Film läuft.
Ja.
Also alles fügt sich irgendwie.
Na, ich weiß immer noch nicht, ob es der Good Guy, der Bad Guy, irgendwas dazwischen ist. Ich weiß nicht. Ich finde ihn bis zum Ende eigentlich immer noch sympathisch, auch wenn er halt seine Agenda durchzieht. Aber letztendlich denke ich mir auch, er will sein Haus rächen, er will seinen Vater rächen, er will alle rächen, die er verloren hat.
Ja.
Also seine Motive kann ich echt nachvollziehen.
Ja, seine Motive schon, aber ich glaube, dass er sich auch halt durch dieses Trinken von dem Wurmsaft auch verändert hat, wie seine Mutter auch. Also er wirkt dann schon, nicht in dem, was er sagt, aber er wirkt ein bisschen kälter einfach. Also schon noch, als ob er alles bewusst aus eigenem Antrieb tut, aber einfach sehr kalkulierend, sehr berechnend.
Ja, er wirkt immer so naiv, finde ich. Er ist dann
auch am Ende vom Film noch, findest du?
Ich finde, er ist bodenständiger. Er weiß, was er will. Er will jetzt das voranbringen. Er will alle rächen. Er will, ich will jetzt nicht sagen, die Galaxie unterjochen, was wahrscheinlich so der Fall sein wird, wenn er den Heiligen Krieg ausruft. Wird dann die Folge sein. Aus einem edlen Motiv, seine Familie einfach zu rächen. Kann ich mir auch vorstellen, dass er halt der Bad Guy wird.
Ob das ein edles Motiv ist, weiß ich jetzt nicht.
Durch diesen Größenwahn. Also, Ehrgefühl, nennen wir es mal so.
Aber das ist ja eigentlich der Wechsel, den Paul durchmacht. Von am Anfang, erste Hälfte vom Film, ich will einfach nur bei den Fremen leben, bisschen Fremen-Zeug machen, bisschen im Sand spielen, zu, ich mache jetzt alle platt und alle, die sich mir in den Weg stellen, viel Spaß dabei.
Ja, genau. Ja. Ja.
Und jetzt dann im dritten Teil, wie gesagt, ich rechne mit einem Timeskip und es hieß ja, glaube ich, auch im Film, der Krieg hat jetzt begonnen, mehr oder weniger.
Genau, und dann haut Cut.
Ja, genau.
Dann sieht man Johnny weggehen und das war's dann.
Nochmal mit dem Gerät, das
ruft zum... Was hältst du denn davon, dass also diese ganze Beziehung mit Johnny, Paul und Johnny und dann noch die Tochter des Imperators dazwischen?
Ja, das fand ich mit der Tochter des Imperators, das hat mich überrascht, sage ich, weil ich dachte eigentlich, dass es wieder dieses, ich will jetzt nicht sagen Disney-mäßige, dass die beiden zusammenkommen, das war ja allein schon vom Cast her, von den Schauspielern, die man gewählt hat. Man wählt ja nicht Zendaya dann für eine Side-Rolle quasi. Ja, ja. Also, ne? Aber dass dann die Tochter vom Imperator so ins Spiel kommt und dass dann Paul auch von sich sagt, ja, ich nehme die quasi zur Frau, damit ich dann der Imperator werde. Das wird jetzt auch interessant zu sein, wie sich das dann entwickelt, weil ich denke mal nicht, dass Paul auf Arrakis bleibt, wenn er jetzt da den Heiligen Krieg...
Kann ich mir anders vorstellen, weil am Ende, glaube ich, waren sogar schon die Raumschiffe, ich nenne es mal vorsichtig Raumschiffe,
ja.
Waren die nicht schon in der Umlaufbahn von Arrakis zu sehen?
Ja,
es ist halt dieses Luftholen vor der Schlacht einfach, wenn es halt losgeht. Ja. So der große Krieg steht dann, ja, jetzt machen wir nochmal Vorbereitung, jetzt geht's gleich los, jetzt steigen wir jetzt gleich ein.
Genau.
Da hört ja der Film aus.
Und Paul ist ja auch ist da voll dabei und ja. Johnny ist ja... Ciao, bin ich raus.
Johnny ist ja, er sagt, was lustig war, er sagt ja vorher noch zu ihr, Johnny, egal was passiert, ich werde dich immer lieben. Mhm. Eine Minute später sagt er dann zur Tochter des Imperators, und dich nehme ich übrigens zur Frau, ne? Nur, dass du es weißt. Und ich denke mir so,
Das meine ich eben mit diesem Berechnen. Also, er sagt immer noch das, was er fühlt, aber er macht nicht das, er agiert nicht mehr nach seinen Gefühlen. Ja. Weil wenn er nach seinen Gefühlen agieren würde, würde er das alles nicht machen.
Nee, nee.
Aber er ist jetzt wirklich sehr kalkulierend unterwegs.
Das ist dieses... Wasser des Lebens, was aus ihm spricht. Er hat ja sämtliche Zukunftsvarianten, wie es halt so abläuft, hat er ja vorhergesehen. Und er hat dann gemeint, dass es nur einen Weg gibt, den er verfolgen muss, um halt seine Ziele, ja, seine Agenda quasi durchzubringen und die Fremen halt dann ja quasi an die neue Macht zu führen, kann man das sagen?
Ich weiß das gar nicht. Also, was er jetzt mit den Fremen will, also wie er die Fremen jetzt am Ende des Filmes sieht, weiß ich gar nicht. Weil im ersten Film und in der ersten Hälfte des zweiten Films war es ja immer so, die fand er ganz toll, die fand er mysteriös, die wollte als Freunde haben.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, ob er die am Ende des Filmes nicht nur als Werkzeug sieht.
Als Armee.
Ja, und nicht mehr als emotionale Bindung. Ob er die noch zu denen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Also
Nee, das wird auch nicht thematisiert, da erfahren wir gar nichts mehr dazu irgendwie. Mhm.
Ja. Also was ich mir halt vorstellen kann ist, ja, es wird jetzt halt im dritten Film, denke ich, leider nicht mehr so eine schöne, langsame erste Hälfte geben mit vielen Details. Und ich denke, im dritten Film, ja, Heiliger Krieg, da geht es dann
rund gehen.
Da geht's richtig rund.
Genau.
Und am Ende vielleicht ist Arrakis voller Wasser. Weil hat man in der einen Vision
von War auch eine coole Szene mit Lea Seydoux, glaube ich. War zwar nur eine Minute, wo man die gesehen hat. Sie hat auch nichts gesagt, glaube ich. Mm. Sondern nur in die Kamera geguckt.
Ja.
Ja, würde mich interessieren, was er für eine Gage bekommen hat für den zweiten.
Oh, ich glaube, das wollen wir nicht wissen.
Ich glaube schon.
Nee.
Ist ja lustig, ja.
Aber wäre dann cool, wenn der Wurm im Wasser schwimmt und nicht mehr im Sand. Der Wasserwurm dann, wenn überall Wasser ist.
Da muss er sich aber anpassen, evolutionstechnisch, weil das Wasser hatte den Wurm gekillt im zweiten. Ja, da war doch diese Szene, wo diese Frau den kleineren Wurm, also den Baby-Sandwurm, sage ich mal, aus dem Sand rausgeholt hat, drüber getragen hat ins Wasser.
Aber sie hat ihn ja dann
ertränkt.
Ertränkt, also, ja, genau, aber es heißt ja nicht, dass er nicht schwimmen kann und mal auftauchen kann.
Ach, das meinst du, ja, okay.
Zum Luft holen. Weiß man nicht, ob er das kann.
Vielleicht passen sie sich an, kann gut sein. Oder vielleicht können sie es ja schon, ja, wissen wir nicht.
Und dann sind sie im dritten Teil einfach kein Zug mehr, sondern dann ein Boot. Oder ein U-Boot.
Ja, wahrscheinlich.
Weil das war schon auch witzig, oder? Wo sie dann auf diesen drei Würmern in den Süden gefahren sind, wo dann hunderte Leute drauf waren.
Ja, da habe ich zu dir auch gemeint, so, ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie können denn selbst die alten Damen oder die betagteren Damen und die Kinder und so weiter von den Fremen auf den Sandwürmern auf einmal drauf, hält der Sandwurm dann einfach an, wie bei so einem Bahnsteig, fahren dann solche Leitern runter, wo sie dann hochklettern können. Also nee, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Es war natürlich cool anzusehen und das, ja... Vielleicht wird's, wie gesagt, vielleicht wird's im Buch thematisiert, ich weiß es nicht.
Mhm.
Vielleicht sind da noch mehr Details, die uns einfach da verschlossen bleiben.
Aber wie ist das für dich jetzt mit dem Wurm nach dem zweiten Teil? Ist der für dich noch bedrohlich? Also wirkt der für dich noch bedrohlich?
Wenn ich ein Fremen wäre, dann auf jeden Fall nicht mehr, weil es sind ja meine Kumpels, meine Homies quasi.
Ja.
So, die Würmer gehören ja zu uns. Ja, für die Gegner auf jeden Fall schon.
Ja, für die Gegner, aber also ich meine es als Zuschauer auch, weil im ersten Teil hatte ich Angst vor dem Wurm, weil ich dachte... böser Wurm frisst alles.
Ja. Weiß nicht, ich sehe den noch neutral irgendwie. Mhm. Also ich habe mir jetzt noch nicht satt gesehen daran.
Mhm.
Bin auch froh, dass es nicht so inflationär eingesetzt wurde. Also es gab schon lange Szenen mit Würmern halt, aber war eine Hälfte unter Sand. Ich habe es nie wirklich komplett gesehen. Nur am Ende dann mit den drei Sandwürfern, die Sadauka oder Harkonnen oder beide dann angegriffen haben, in der Endschlacht, fand ich sehr schön anzusehen auf jeden Fall. Doch, die sind schon noch bedrohlich. Doch, doch, doch.
Ja, es ist, für mich sind es mittlerweile alles Feinis. Keine Ahnung.
Feinis?
Richtige Feinis.
Ja, richtige Wurmis.
Wurmis, genau.
Nee. Ja, vielleicht kommt da noch was im dritten Teil. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie nur gar nicht mehr. Weil wir ja meinten, ob das überhaupt noch auf Arrakis dann stattfindet, dieser Heilige Krieg. Oder ob es einfach mit dazugehört. Quasi der erste Planet wird nochmal umkämpft, weil die sind ja eigentlich schon da, die Häuser. Die befinden ja schon in der Umlaufbahn von Arrakis. Die sind schon da. Die müssen ja da auch irgendwie durchkommen. Vielleicht gibt es ja noch so eine, keine Ahnung, so eine Weltraumschlacht. Aber ich weiß gar nicht, ob die so kleine Fighter irgendwie haben, so wie in Star Wars, so TIE-Fighter-mäßige.
Da hat man ja auch noch nichts gesehen.
Keine Ahnung, was, ne?
Es hieß immer, ja, man braucht das Spice, damit man da intergalaktisch reisen kann.
Genau.
Aber was die jetzt so für Schiffe haben, man hat jetzt das gesehen vom Imperator, hat man mal gesehen. Man hat im ersten Teil so ein bisschen Harkonnen-Schiffe gesehen. Aber was die jetzt können, keine Ahnung.
Nee, das kann ich da auch nicht sagen, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns dann beim dritten Teil erwartet. Da muss ja erst mal grünes Licht bekommen von, ich weiß gar nicht, von Warner Brothers oder von Hollywood an sich. Der muss erst noch grünes Licht bekommen. Er hat noch kein grünes Licht bekommen.
Aber das Drehbuch steht doch schon, oder?
Das Drehbuch, ja, aber das muss ja trotzdem noch durchgewunken werden.
Ja.
Aber nachdem Dune halt so ein Erfolg ist, hat, glaube ich, schon innerhalb kurzer Zeit 200 Millionen eingespielt. Mhm. Das sind ja jetzt die Produktionskosten. Die sind jetzt schon mal gedeckt. Alles, was reinkommt, ist quasi Plus.
Ja.
Abzüglich des Marketings natürlich. Ja. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was kommt. Und ich glaube schon, dass da was kommt. Also, die sind da schon dahinter. Warner Brothers hat da so ein heißes Eisen im Feuer. Das lassen sie jetzt auf jeden Fall nicht fallen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also, da müsste was weiß ich was passieren. Und die wollen sicherlich auch mit dem Zweier und dann auch mit dem Dreier einige Oscars abholen.
Ja, genau. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob Dune 2 dann bei den nächsten Oscars was abräumen wird. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich mal zum nächsten Thema, nämlich der Oscar-Verleihung 2024. Im letzten Podcast ging es ja schon mal um Oppenheimer und der hat dieses Mal bei den Oscars gut abgeräumt. Unter anderem hat er bester Film, also die Auszeichnung zum besten Film erhalten. Bester Hauptdarsteller, Cillian Murphy, der mitspielt. Wir haben, was haben wir denn noch? Bester Nebendarsteller, Robert Downey Jr.
Sein erster Oscar.
Finde ich auch bemerkenswert.
Also wusste ich jetzt auch, hätte man mich gefragt, ob er einen Oscar schon hat, hätte ich wahrscheinlich eher ja gesagt als nein.
Also. Ist echt so. Beste Regie, Christopher Nolan, um nochmal den Bogen zum letzten Podcast zu spannen, ging es ja auch oft um Christopher Nolan, hat er auch verdient. Beste Filmmusik ist auch Oppenheimer geworden. Bin ich jetzt nicht wirklich der Meinung, muss ich sagen, weil welche Musik erstmal, also das ist ja so rar gesät, glaube ich, mit Musik.
Ja.
War ein bisschen komisch.
Ja, da muss ich auch sagen, also ich hätte Oppenheimer von mir aus den Oscar für den besten Ton gegeben.
Ja.
Also ich fand der Ton von der Explosion am Anfang auch mit diesen ganzen Partikeln da, wie sich das angehört hat, das war im Kino schon sehr cool. Also bester Ton wäre für mich in Ordnung gegangen, aber beste Filmmusik, ich könnte mich jetzt auch nicht an eine einprägsame Musik erinnern.
Nee.
Deswegen.
Also der Creator war auch in ein paar Kategorien nominiert, unter anderem beste visuelle Effekte. Da hätte ich eher The Creator gesehen bei Filmmusik.
Mhm.
Weil da sind einige Tracks drin oder halt so Themes, die, wenn die an den richtigen Stellen dann einsetzen, die bewirken schon was bei dir. Bei Oppenheimer fällt mir es eben nicht auf. Wie du gesagt hast, Sound ja, Musik eher nicht.
Nee.
Also, auf jeden Fall Oppenheimer, bester Film, bester Schnitt, beste Filmmusik. So, noch gesagt, beste Regie,
beste Kamera,
beste Nebendarsteller.
Genau. 7 Stück hat er geholt.
Das ist so gut, ja. Ein weiterer Film, der sehr, sehr, sehr gut abgeräumt hat, ist Poor Things. Da wurde ja die Emma Stone als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.
Ja.
Hast du ihn denn gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Ich habe nur viel darüber gehört.
Ja, ich habe ihn gesehen im Kino und er hat leider keinen guten Eindruck bei mir hinterlassen, weil er mir zu sexualisiert ist.
Mhm.
Also ich würde fast behaupten, dass 2/3 des Films ist die Emma Stone einfach nackt. Keine Ahnung.
2/3?
2/3, ja. Also ihre Screentime, sag ich mal.
Ich dachte mal 2/3 des ganzen Films.
Ja, das ist das, keine Ahnung, das muss in meinen Augen nicht sein. Der Film hat eine coole Message. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Er hat ja auch nicht zu Unrecht dann das beste Szenenbild oder bestes Make-up abräumen können bei den Oscars, weil das hat er definitiv verdient. Das sieht auch alles erstklassig aus. Aber weiß nicht, beste Nebendarstellerin, ja, die Emma Stone spielt es auch sehr, sehr gut, aber für mich hat der Film halt insgesamt nicht funktioniert. Handwerklich ist der 1A, kann ich nicht absprechen. Das ist genauso, als wenn du jetzt sagen würdest, Dune 2 ist handwerklich schlecht gemacht. Müsste ich dir widersprechen, weil das, ja genau, das ist dann einfach deine subjektive Einschätzung, ob es dann richtig ist, eher weniger. Und das muss ich bei Poor Things halt auch sagen, da ist objektiv betrachtet, ist der Film halt echt handwerklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Aber vielleicht ist es dann wieder so ein typischer, ich will jetzt nicht sagen Oscar-Film, aber oftmals werden ja Filme prämiert, wo man jetzt als, ja, ich will jetzt nicht sagen casual, aber wo man jetzt, wenn man da nicht so viel drin ist in diesem handwerklichen Prozess, wo man einfach sagt, also boah, jetzt vom Gucken her, naja.
Ja, da gab es auch einige, da ich habe teilweise welche geguckt, wo ich gehört habe, ja, der hat so und so viele Oscars bekommen, den muss ich jetzt mal anschauen. Dann habe ich ihn angeguckt und gedacht, so, Shape of Water war zum Beispiel so einer. Mhm. Der hat vor ein paar Jahren auch sehr, sehr viele Oscars gewonnen. Und dann dachte ich mir noch angucken, ja, handwerklich sehr, sehr schön, habe ich noch nie zuvor gesehen, den Film. Mhm. Aber jetzt, so dass er mich richtig abholt, nö. Jo. So war Poor Things auch. Nur, dass der noch ein bisschen negativer bei mir gewichtet ist. Also hat nicht für mich funktioniert so insgesamt.
Ich glaube aber, ein Film, der für viele sehr gut funktioniert hat, war Spider-Man Across the Spider-Verse.
Der leider keinen Oscar für die besten... Nee,
besten animierten Spielfilm.
Genau, bester animierter Spielfilm.
Genau.
Einheimsen konnte, das war nämlich dann letztendlich Der Junge und der Reiher. Der neue Studio Ghibli-Film.
Ja,
wie
von
auch immer.
Miyazaki,
ja. Ja. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn sehr gut, er ist genauso weird wie alle anderen Studio Ghibli-Filme vorher auch. Also hat er auch verdient irgendwie, also er ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, eine ziemlich abgedrehte Story mit noch abgedrehteren Charakteren, aber macht Spaß, den anzugucken. Mhm. Also tolle Musik, tolle Effekte, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Aber würdest du dann sagen, das ist verdient auch über Spider-Man, der Oscar?
Die kann man schlecht miteinander vergleichen, weil beide einen anderen Look haben. Das ist eine andere Machart von Anime bzw. animierten Film oder Zeichentrickfilm. Da ist Spider-Man Across the Universe, ist da weit vorne. Also ich hab beide gesehen, den Vorgänger und dann den neuen, wirklich sehr, sehr gut animiert. Da wundert es mich aber zum Beispiel, dass hier der neue Turtles Mutant Mayhem nicht aufgeführt ist, weil der ist mindestens genauso gemacht wie der Spider-Man.
Okay, ja. Den habe ich auch nicht gesehen.
Ja, also wenn du irgendwas mit Turtles anfangen kannst, dann schau dir den auf jeden Fall an. Der macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und sieht auch verdammt gut aus. Der hat auch einen ganz eigenen Look, wie sketchy einfach gezeichnet und das gar nicht schwer zu beschreiben. Schau dir einfach an. Ja. Mhm. Das maße ich mir jetzt nicht an, das Ding zu beschreiben im Podcast.
Nee.
Das ist ein bisschen schwierig, genau. Beste visuelle Effekte, müssen wir noch drüber reden. Zuvor hat es noch nie einen Godzilla-Film gegeben, der einen Oscar, bekommen hat. Dieses Jahr hat es Godzilla Minus One geschafft, hat den Oscar für die besten visuellen Effekte bekommen. Da freue ich mich halt auch für die Filmemacher. Die haben da, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass sie da überhaupt nominiert werden.
Und man muss auch sagen, für so einen legendären Filmcharakter wie Godzilla, der hat sich auch irgendwann mal einen Oscar verdient für diesen Echse.
Muss er mal bekommen haben, genau. Ja. Erstaunlich fand ich halt, dass sie so ein geringes Budget halt hatten.
Ja.
Und dann sowas dann abstauben.
Also das ist auch schon sehr, sehr ein gut. Maßstab dann auch für alle anderen, dass man nicht immer nur sagen kann, ja, wir hatten ja nicht das Geld. Man kann auch
Marvel.
Marvel zum Beispiel. Ja. Man kann auch mit ein bisschen weniger Budget sehr viel rausholen.
Genau, so sehe ich das auch. Ich habe ja noch andere Filme aufgeschrieben. Bei den visuellen Effekten, The Creator, wenn du den noch nicht gesehen hast, also kann ich absolut empfehlen, wenn dir Blade Runner 2049 oder sowas gefallen hat, solche Sci-Fi-Filme halt, dann ist The Creator auf jeden Fall auch was für dich. Geht's auch um KI und sowas. Und der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Dann Napoleon war für die visuellen Effekte nominiert. Kann ich auch verstehen. Ist ein Film von Ridley Scott, der dreht ja auch viel in Kamera und so weiter, macht tolle Sets und so weiter. Und da siehst du das CGI auch. Also okay, wenn du genau hinschaust, wenn eine Kanonenkugel halt, keine Ahnung wie viel Kilometer fliegt und die Kamera begleitet die Kanonenkugel halt zum Ziel hin, dann natürlich ist es CGI. Ne? Mhm. Aber das stört einfach nicht. Das waren die Effekte halt auch so gut. Dann habe ich hier noch stehen, Guardians of the Galaxy 3 hätte ich hier noch. Ist halt so ein gutes Marvel-Beispiel, nennen wir es mal gut. War jetzt nicht herausragend für mich? Oh gut.
Aber wahrscheinlich dann in den letzten Jahren doch einer der besten Marvel-Filme.
Unterschreibe ich so, weil da habe ich viel, viel Schlimmeres gesehen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Wir sind im Jahr 2022, 2023 und dann kommt dann ein hässlicher, kannst du dann sagen, hässlicher Marvel-Film heraus und dann der nächste gleich. Ist halt sehr, sehr schwierig, das dann. Nee, Marvel. Ich glaube, der Zenit ist lange überschritten jetzt schon bei Marvel. Wenn die dann nicht mal was anders machen, mir fällt aber nicht ein, wie.
Ja, ich hätte da einen neuen Oscar-Gewinner, der vielleicht wieder zurück als Iron Man sich anbieten will. Nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Dann machen sie sich echt lächerlich.
Bin ja, würde ich angucken, aber ich fände es auch komisch.
Also, ja, nee, sagen. Bitte nicht, bitte nicht.
Ja, wir können nur kurz über die anderen besten Filme, also die Nominierten reden. The Zone of Interest zum Beispiel, der läuft jetzt noch im Kino, da geht es um den Holocaust. Killers of the Flower Moon habe ich gesehen, ist also so ein Mammutfilm, wo man echt Zeit mitbringen muss. Also da ist wieder so, er hat mir gefallen, ja, war okay, war jetzt nicht der, keine Ahnung, der richtige Brecher, muss ich aber wieder sagen, handwerklich wirklich sehr, sehr gut gemacht halt.
Also der ist bei mir noch ganz oben auf der Liste, dass ich mir den anschaue, weil für mich
Kann ich auf jeden Fall empfehlen,
Alle Filme mit Leonardo DiCaprio.
Ja. Kann ich empfehlen. Past Lives kann ich noch empfehlen, steht auch auf meiner Liste. Ist aber ein sehr, sehr ruhiger Film. Barbie war noch, nicht beim Film, will ich auch gar nicht viel noch darüber zu sagen, da wurde eigentlich schon alles dazu gesagt.
Ja, aber hat ja ein bisschen schlecht abgeräumt. Die haben, glaube ich, einen Oscar bekommen, oder? Für bester Song?
Ja, genau.
Ja, und das war's.
Aber also dann war es genau.
Ja.
Bin ich auf jeden Fall gespannt, was bei der nächsten Oscar-Verleihung dann so abgeht. So, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von Pixel Popcorn. Dankeschön, dass du wieder da warst, Nils. Und ich denke, spätestens beim dritten Teil zu Dune werden wir wahrscheinlich wieder in dieser Konstellation zusammensitzen. Denke ich zumindest. Yes. Und auch an die Zuhörer wieder vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Pixel Popcorn, eurem Videospiel- und Filmpodcast.